Die Frage, mit der wir uns heute Morgen beschäftigen wollen, ist: Heiliger Geist, wer bist du? Und als ich die Predigtreihe bzw. diese Frage aus dieser Predigtreihe bekommen habe, habe ich gedacht, ja genau, diese Frage wird nicht nur die eine Person haben, die mir das geschickt hat, sondern diese Frage beantwortet, oder mir wird diese Frage immer mal wieder gestellt und ich muss diese Frage immer mal wieder beantworten und ich beantworte sie gerne. Und es ist sehr unterschiedlich, wie der Heilige Geist vorkommt oder was man zum Heiligen Geist sagen könnte, wie man diese Frage beantworten kann. Ein Beispiel aus dem Leben, etwas, was so ähnlich immer mal wieder vorkommt. Jemand fühlt sich auf eine besondere Weise vom Heiligen Geist geführt und er beschreibt das so: Ich fragte Gott, ob ich mich mit Rahel verabreden sollte. Plötzlich sah ich eine Plakatwand. Der Hintergrund war genau die Farbe von der Augenfarbe von Rahel. Ich bekam eine Gänsehaut und wusste, dass der Heilige Geist zu mir geredet hat. Das ist ernst. Ich verstehe aber euer Grinsen. Aber trotzdem, es gibt nämlich auch die ganz andere Seite. Ich will das auch sagen. Für andere Christen ist die Existenz des Heiligen Geistes, sie können sich das vorstellen, aber auch nicht ganz. Vor allen Dingen das nicht, wie er in ihrem Leben wirkt. Ich vergleiche das mal. Ihr Leben oder ihre Beziehung zum Heiligen Geist entspricht in etwa der Beziehung zu meiner Schilddrüse. Ich bin wirklich froh, dass sie da ist, weil sie steuert meine wichtigen Prozesse in meinem Körper und ich hoffe, dass ich sie nie verlieren werde. Aber im Grunde genommen gibt es keine wirkliche Beziehung, die ich zu meiner Schilddrüse habe. Und für Christen, die den Heiligen Geist so sehen, ist er: Ja, ich weiß, dass er da ist, aber es ist eher ein theoretisches Wissen, dass der Heilige Geist da ist. Heiliger Geist, wer bist du? Und ich will eine Sache vorweg sagen. Wenn du heute von mir erwartest, dass ich dich in die christliche Spezialabteilung mitnehme und die Heiligen Geist Randfragen beantworte, dann werde ich dich heute Morgen leider enttäuschen. Warum beantworte ich diese Fragen nicht? Es hat zumindest zwei Gründe. Wenn ich die Frage beantworten will, Heiliger Geist, wer bist du? Dann will ich auf das schauen, was dem Heiligen Geist wesentlich ist. Es gibt Randaspekte vom Heiligen Geist. Darauf will ich mich heute Morgen nicht konzentrieren. Ich will mich darauf konzentrieren, was der Heilige Geist im Kern, im Wesentlichen in unserem Leben tun will und welche Auswirkungen das hat. Und ein zweiter Gedanke, wenn dich mehr zu dieser Frage interessiert, vielleicht auch andere Fragen in Bezug auf den Heiligen Geist, dann will ich dich auf unsere anderen Predigten, die hier schon mal in der Christusgemeinde gehalten worden sind zum Thema Heiligen Geist, darauf will ich dich verweisen, weil du wirst einige finden, die über die letzten Jahre dort gehalten worden sind, wenn du in unserem YouTube-Kanal guckst oder wenn du auf Spotify und Konsorten schaust, da wirst du entsprechend die Predigten finden aus unserer Gemeinde. Und ich könnte verstehen, wenn dein Wissenshunger an dieser Stelle noch nicht ganz gestillt ist, und dann will ich dir anbieten, rede gerne mit mir, mit einem der anderen Pastoren, mit einem der anderen Ältesten hier in der Gemeinde, denn tatsächlich, wenn man vom Heiligen Geist redet, es kann ganz unterschiedliche Reaktionen auslösen. Manche haben noch nie gehört, dass es so jemanden gibt wie der Heilige Geist. Die wenigsten von uns glauben in dem Sinne an Geister wie Gespenster, so in dieser Kategorie. Und der Heilige Geist ist auch nicht ein Geist in dieser Kategorie, schon gar kein Gespenst. Aber auch unter Christen bleibt die Vorstellung vom Heiligen Geist manchmal sehr diffus. Und ich erlebe immer wieder die Unsicherheit, manchmal sogar ein bisschen Scheu oder Angst, an dieses Thema heranzugehen. Dabei, und das ist ein Vers, der uns jetzt heute Morgen durch diese Gedanken, durch diese Predigt begleiten wird, gibt es einen Vers aus Epheser 5, Vers 18, da steht: Lasst euch viel mehr vom Heiligen Geist, vom Gott, vom Geist Gottes erfüllen. Also, was ich aus diesem Vers, und der wird uns immer mal wieder noch begleiten heute Morgen, aber was ich aus diesem Vers mitnehme ist, wer ist dieser Heilige Geist? Er ist auf jeden Fall wichtig. Er ist von Bedeutung. Er braucht Platz, sagt dieser Vers. Lasst euch erfüllen. Das heißt, es gibt die Gefahr, und da wollen wir gleich drauf zu sprechen kommen, es gibt die Gefahr, dass er zu wenig Platz hat in unserem Leben und dass Paulus hier extra sagen muss, Leute, denkt dran, diesem Heiligen Geist mehr Platz einzuräumen. Ich will das nochmal ganz grundsätzlich sagen. Grundsätzlich beschreibt die Bibel den Heiligen Geist als einen der drei Personen Gottes. Wie Gott der Vater hat der Heilige Geist keine bestimmte äußere Gestalt. Wir können ihn nicht sehen. Und deshalb lässt der Heilige Geist sich tatsächlich anhand seiner Eigenschaften, das, was er tut, am besten beschreiben. Und ich will drei Schwerpunkte bei den Eigenschaften legen. Und ich hoffe, dass meine Gliederung logisch ist und dass es euch hilft, ein bisschen die Orientierung zu behalten. Mein erster Gedanke ist der Heilige Geist, und so ist er. Und jetzt kommen drei Schritte, und diese drei Schritte werde ich bei den nächsten Gliederungspunkten immer wieder genauso vornehmen. Nämlich das erste ist, worüber ich mit euch nachdenken will, ist, dass der Heilige Geist persönlich ist. An Pfingsten vor 2000 Jahren ist der Heilige Geist von Jesus auf diese Erde geschickt worden, und seitdem hat jeder Christ den Heiligen Geist. Im Neuen Testament, im Epheserbrief, lesen wir das so. Epheser 1, Vers 13. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist ein Geschenk Jesu an jedem, der an ihn glaubt. Wie ist das gekommen? Ich bin Geschöpf Gottes, gemacht, um mit meinem Schöpfer zusammen zu sein. Und diese Beziehung ist durch meine Fehler, durch meine Schuld zerstört worden. Und Jesus ist gekommen, um mir zu vergeben. Er hat sein Leben dafür gegeben, dass meine Beziehung zu Gott wieder in Ordnung gekommen ist. Das ist dadurch passiert, dass ich vor Gott kapituliert habe und gesagt habe, ich brauche Vergebung. Ich brauche dich. Du sollst nicht nur mein Retter, der mich vor meiner Schuld rettet, sondern auch mein Herr sein. Ich folge dir. Und wenn wir anfangen, Jesus zu vertrauen, in dem Moment kommt der Heilige Geist in mein Leben. Dieser Vers hier, den wir eben gelesen haben, das sagt, das ist wie ein Vertrag. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal einen Vertrag unterschrieben hast. In der Regel, wenn das wichtige Verträge sind, dann kommt heute wirklich noch ein tatsächlicher Stempel auf dieses Ganze. Und Paulus argumentiert genauso. Es ist wie ein Stempel, ein Siegel. Es ist wie Gott hat dir dieses Versprechen gegeben. Und diese Leute gehören jetzt zu Gott. Und das zeigt sich daran, dass Gott in seiner dritten Person, im Heiligen Geist, in dein Leben gekommen ist. Sicher. So wie der Stempel sicher ist, so ist das auch mit dem Heiligen Geist sicher. Meine tiefe Überzeugung ist, dass die Bibel an keiner Stelle davon redet, dass ich als Christ irgendetwas zusätzlich brauche. Keine zusätzliche extra Taufe mit dem Heiligen Geist. Es reicht das, was im Wasser passiert, als Zeugnis, als Bekenntnis dafür, dass ich Jesus folge. Ich brauche auch keine zusätzliche Erfahrung, eine extra Erfahrung, damit der Heilige Geist dann vollständig ist oder irgendwie sowas. Gar nicht. Meine Überzeugung ist, dass dieser Vers sagt, dass du als Christ den Heiligen Geist hast, mit all dem, was du vom Heiligen Geist brauchst, und dass dann ein tiefer Prozess Gottes mit dir und in deinem Leben startet. Deshalb mein B-Gedanke sozusagen, der Heilige Geist, dieser Prozess, er verändert mich dann. Lest mit mir, und wir hatten das, glaube ich, vor 2 oder 3 Wochen schon mal in einer Predigt, kurz diesen Gedanken, Galater 5, Vers 22. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Was der Heilige Geist in deinem Leben will, ist genau das. Er hat als Ziel, dich fähig zu machen, so zu leben, wie sich Gott das vorgestellt hat. Und hier ist es beschrieben, in diesem Vers, in diesen 2 Versen ist das beschrieben. Der Heilige Geist ist der, der in unserem Leben es zum Guten verändern will, wenn wir ihn lassen, wenn er den Platz bekommt, den er braucht, wenn wir erfüllt sind von ihm. Mein C-Gedanke, der Heilige Geist. Und er hat eine bestimmte Richtung. Und das wird schon eben in Galater 5, Vers 22 deutlich. Hier nochmal, der Heilige Geist ist für andere, und ich will das nochmal belegen mit 1. Korinther 12, Vers 7. Da steht, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Das ist die Zielrichtung. Das ist das, wenn du dich fragst, wer ist der Heilige Geist, das ist das, was er will. Dich verändern, dein Charakter, dein Wesen verändern, hin zum Dienst für andere. Der Heilige Geist schenkt mir und jedem, der auf Jesus vertraut, die Fähigkeit zum Wohl der Gemeinde. Und ich und du, und wir dienen mit dem, was der Heilige Geist an Begabung schenkt, anderen in der Gemeinde. Und dieser Vers macht deutlich, wir sind dabei nicht alle gleich. Nicht jeder bekommt das Gleiche, die gleiche Begabung, das gleiche Geschenk, das gleiche Potenzial. Das ist Gottes Sache, aber jeder von uns hat etwas geschenkt bekommen, was wir einsetzen sollen, zum Wohl der Gemeinde zu dienen. Okay, das sind die grundlegenden Dinge, wenn es darum geht, wer ist der Heilige Geist. Ein nächster Schritt ist, es scheint ja, wenn der erste Vers, den wir zusammen gelesen haben, lasst euch erfüllen vom Geist Gottes, dann, wenn Paulus das extra sagen muss, scheint es an dieser Stelle eine gewisse Herausforderung zu geben. Sonst würde er das ja nicht extra sagen, würde er die Leute nicht in der Gemeinde nicht extra auffordern. Deshalb mein zweiter Gedanke, der Heilige Geist und diese Dinge, die jetzt kommen, die will er nicht. Nochmal zurück, dieses, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Was läuft da schief? Und wieder meine 3 Schritte. Und das erste ist, der Heilige Geist wird zurückgedrängt aus dem Persönlichen. Was bedeutet das? Was bedeutet das, wenn wir den Heiligen Geist aus unserer Gottesbeziehung zurückgedrängt haben? In Epheser 4, Vers 30 steht Folgendes. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Was macht es dem Heiligen Geist schwierig in unserem Leben? Und die Antwort ist ziemlich schlicht: Sünde. Diese Verse zählen Sünde auf. Und das ist das, so sind wir eingestiegen in diesen Vers, das ist das, was den Heiligen Geist traurig macht. Sünde hält den Heiligen Geist auf, in uns zu wirken. Wie sollte es auch anders? Diese Dinge sind genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist eigentlich in unserem Leben bewirken will. Es ist ein Widerspruch zu dem, was der Heilige Geist machen will. Und das ist eine ganz logische Reaktion, dass der Heilige Geist nicht sagt, yay, schön, dass du so schlecht drauf bist, yay, dass du die Beziehung so kaputt machst, sondern das ist das, wo hier mit einer sehr menschlichen Begrifflichkeit Paulus sagt, ihr macht ihn traurig. Es ist die Sache, dass wir den Heiligen Geist machen lassen sollten, aber wir machen das Gegenteil. Und so halte ich den Heiligen Geist auf. Ich sage, wo es lang geht, nicht er. Ich mache das, danke dir. Ich mache das, was ich will. Ich habe mein Leben im Griff. Ich kümmere mich darum. Ich weiß, das ist ein bisschen albern, aber ich mag dieses Bild, was ich gelesen habe. Stellt euch vor, Eltern wollen am Abend noch ausgehen. Die Großmutter sollte den Kleinen ins Bett bringen, soll sich um das Enkelkind kümmern. Beim Abschied sagt der Vater lachend zu seinem Jungen: Pass auf die Oma auf. Später beim Abendgebet hört die erstaunte Großmutter folgende Worte: Lieber Herr Jesus, behüte bitte Mutti und Vati, die Oma habe ich übernommen. Und es hat einen ganz bitteren Ernst, weil im Grunde genommen ist das nicht unser Verhalten manchmal mit unserem Leben. Gott, du kannst dich kümmern um Bereich so und so. Den anderen Teil habe ich übernommen. Und der Heilige Geist wird traurig deshalb, weil wir uns freuen, dass er an bestimmten Stellen aktiv ist, weil wir uns freuen, dass er bestimmte Dinge tut und bei anderen Sachen. Und das gibt eine Spannung für den Heiligen Geist. Er kann unser Leben nicht so füllen, wie er gerne wollen würde. Und deshalb schreibt Paulus hier, lasst euch füllen. Vielleicht ist uns das manchmal gar nicht bewusst, was das bedeutet, also wie wir da gerade unterwegs sind. Aber rechne ich mit der Möglichkeit oder lasse ich diesem Geist Gottes wirklich diesen Bereich? Vielleicht frage ich Gott auch gar nicht mehr: Gott, was hast du in diesem Bereich, den ich eigentlich selber zu managen versuche, was hast du eigentlich vor? Was sind deine Gedanken dabei? Ich gebe ihm nicht mehr die Stille, durch sein Wort zu mir zu reden. Und das hat dann im Alltag seine Auswirkungen. Ich habe den Geist verdrängt. Und es gibt einen zweiten Schritt, ich habe das genannt, zurückgedrängt aus der Veränderung. Ich sehe mindestens zwei Dinge, die das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben bedrohen. Wenn es um Veränderung meines Charakters geht, gibt es von zwei Seiten aus Bedrohung, dass der Heilige Geist wirklich in mir zum Zug kommt, dadurch, wie er sich das vorstellt. Es gibt die eine Seite. Manche Christen betonen, dass du musst dich verändern, ich muss mich verändern, so sehr, dass kaum mehr übrig bleibt als Druck und Angst und Verkrampfung und Selbstdisziplin, sich das irgendwie abzuringen. Mein geistliches Leben ist geprägt von Gesetzen und Verboten und Disziplin und was ich alles machen muss. Und es bleibt nichts mehr übrig von der Freiheit, die ich in Jesus habe, und einer gesunden Veränderung durch den Heiligen Geist. Das ist die eine Bedrohung. Und die andere Bedrohung ist genau das Gegenteil. Die Bedrohung ist: Gottes Liebe hat mir doch vergeben. Gottes Gnade und seine Freundlichkeit wird so sehr betont, dass ich in meinem Leben Jesus und das Wirken seines Geistes gar nicht mehr so brauche. Gott ist doch gut zu mir, der Drops ist doch gelutscht. Warum sollte ich an mir und meinem Leben irgendetwas ändern? Und dann kann ich mich beschäftigen mit dem, was mir gut tut oder wenigstens von dem ich denke, dass es mir gut tut. Und beide Seiten, ich sag mal, so ein Anflug von Gesetzlichkeit oder auf der anderen Seite so ein Laufenlassen von dem, wie mein Leben ist, beides bedroht die Veränderung, die der Heilige Geist in meinem Leben möglich machen will. Mein dritter Schritt an dieser Stelle: zurückgedrängt aus dem für andere. Ich will das mal ein bisschen spitzer formulieren und ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen. Ich erlebe Christen, die im Grunde genommen erwarten: Heiliger Geist, mach mein Leben gut, mach es spannender. Ich will mehr die Kick, mehr die Jesus-Action, nicht immer so das Gleiche mit Glauben und so und all das. Das ist alles so normal geworden. Heiliger Geist, begeistere mich, mach, dass ich mich gut fühle. Das würden wahrscheinlich so viele Leute gar nicht so sagen. Aber das, was dahinter steckt, ist, erlebe ich sehr oft. Und meine Befürchtung ist, oder meine Beobachtung in den Gesprächen, in manchen Büchern, die ich zum Thema Heiliger Geist gelesen habe, in Artikeln, in Podcasts, da ging es so darum, was der Heilige Geist für mich tun kann, welche extremen Erfahrungen ich dann mit Gott machen kann. Wie ich mich dann Gott näher fühlen kann, wie der Heilige Geist mein Leben besser machen kann. Und ich will da an dieser Stelle nicht missverstanden werden. Dass der Geist Gottes in mir lebt, ist ein unglaubliches Geschenk. Er ist der Tröster. Er ist der Beistand, der uns in unserer Schwachheit helfen will. Er erinnert uns daran, was Jesus gesagt hat, was wichtig ist, was entscheidend ist. Er verbindet uns mit anderen Christen und viele andere Dinge, die du vom Wirken des Heiligen Geistes, was so heilsam und was so gut ist für unser Leben, was du in der Bibel lesen kannst. Aber das Wirken des Geistes zielt nicht alleine und vor allen Dingen nicht schwerpunktmäßig auf mich ab, sondern darum, dass der Leib Christi, seine Gemeinde, auferbaut wird. Könnte es sein, dass ich in den Heiligen Geist deshalb zurückdränge, dadurch, dass ich mich frage, was bringt er mir? Und dass das eine zu große Bedeutung gewonnen hat. Könnte es sein, dass der Heilige Geist sich zurückgezogen hat, weil er der Gemeinde dienen will und mein Herz für Gemeinde zu klein geworden ist? Und deshalb möchte ich mit euch über den dritten und letzten Gedanken nachdenken, aber vorher will ich mir meine Nase putzen. Der Heilige Geist, das will er. Nochmal zurück zum Anfang. Wir haben da gelesen, lasst euch vom Geist erfüllen. Gott fordert mich und dich heraus, lasst euch vom Geist erfüllen. Ich habe den Geist nicht verloren. Ich brauche auch nicht um den Heiligen Geist bitten, denn er ist da. Ich habe ihn geschenkt bekommen, seitdem ich Christ bin. Er lebt in mir. Die Frage ist, wie viel Platz er in meinem Alltag bekommt, wie viel Platz er in meinem Leben hat, dass ob er wirklich mein Leben erfüllen kann. Und dann nochmal genau diese drei Bereiche. Das erste ist erfüllt und das persönlich. Ich will kurz vorlesen, wie Paulus schreibt, wie das aussehen soll. Es ist nämlich sehr spannend, wie es weitergeht nach dem lasst euch erfüllen, wie die Verse danach aussehen, wie er sagt, sowas wie dann macht das, lasst euch erfüllen, indem ihr das tut. Was er nämlich dann sagt, ist folgendes, Epheser 5, Vers 19, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gott eingegebenen Liedern, singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Herrn immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Und dann fängt er an zu erklären, wie das Verhältnis von Mann und Frau ist. Aber dies sind die Dinge, wo Paulus sagt, so, in dieser Art und Weise, das wird euch gut tun oder das wird dazu führen, dass der Heilige Geist euch erfüllt. Und ich will dir sagen, wie ich diese Verse verstehe. Mein Alltag soll geprägt sein durch meine Blickrichtung auf Gott. Ich entscheide mich bewusst für Dinge, die mich ausrichten, die mich prägen, die mich erinnern und die mich auch emotional kriegen, hin auf Gott zu schauen. Ich nehme mir Zeit dafür. Anbetung. Gebet. Ich weiß, dass manche von uns denken, sie sind gar nicht so gute Sänger. Aber ich sag dir, zu singen verändert dein Herz. Und das ist das Entscheidende. Zu singen ändert deine Blickrichtung hin auf Gott. Das hat was mit Freude zu tun. Dieser Vers hier spricht von Freude. Und zwar alleine, aber besonders betont er das in Bezug auf andere. Und ist es vielleicht dran, dass du Gott sagst, Ich glaube, dass dein Geist zu wenig Platz hat. Vielleicht sagst du ihm einfach, zeig mir, Gott, zeig mir, wo es dran ist, mich mehr von deinem Geist füllen zu lassen, dass er mehr Platz bekommt in meinem Leben. Und das wird keine Überraschung sein, wenn ich dir sage, dass dazu gehört, dass ich Sünde bekenne. Sünde und Heiliger Geist ist ein krasser Widerspruch. Das passt überhaupt nicht zusammen. Dass ich Jesus sage, Jesus, du bist mein Retter und mein Herr. Ich habe daneben gelangt und zwar an dieser und dieser Stelle. Zeig mir, was ich tun kann, wie ich das in Ordnung bringen kann und hilf mir, dass ich es in Zukunft lasse. Das ist ein Moment, der dazugehört, wenn es um Erfüllung des Heiligen Geistes geht und wenn das persönlich werden soll. Mein zweiter Schritt. Erfüllt und wenn das Veränderungen nach sich zieht. Nochmal, es geht ja um, lasst euch vom Geist erfüllen. Welche Veränderungen sind möglich? Und ich will nur einen kurzen Eindruck geben. Ich habe das beim Kleingruppenleitertreffen schon erwähnt. Es gibt eine Statistik, die mich sehr beschäftigt gerade. Es gibt eine Untersuchung, die belegt genau das, was Paulus hier beschreibt. Wenn ich dem Heiligen Geist mehr Raum gebe, dann erfüllt mich der Heilige Geist. Wie? Und das ist nur ein Aspekt, aber für mich sehr deutlich. Untersuchungen belegen, dass wenn du ein- oder zweimal in der Woche deine Bibel liest, dass das im Grunde genommen so gut wie keine Auswirkungen auf dein Leben hat. Wenn du ein- oder zweimal in der Woche Bibel liest, ich will nicht sagen, das kannst du dir fast sparen, aber es ist, das ist nichts Entscheidendes. Untersuchungen haben ergeben, wenn du in der Woche vier oder mehrmals deine Bibel liest, dass es einen dramatischen Rückgang gibt, dass man das nachweisen kann, wie sehr der Geist Gottes das benutzt, um das Leben von Leuten zu verändern. Es ergibt an mehreren Stellen, und ich will dir einen kurzen Eindruck geben, aber es ist, wenn du das googelst, du wirst sofort auf diese Untersuchung schauen, wenn du vier Wochen Bibel lesen oder sowas eingibst. Konkret bei dieser Untersuchung wurde gemessen, was das bewirkt im Verhältnis zu Durchschnittsleuten. Es gab 62% weniger Leute, die ein Problem mit Alkohol hatten. Es gab 59% weniger Leute, die Pornos schauen. Es gab 59% weniger Leute, die fremdgegangen sind. Es gab 30% weniger Leute, die sich einsam gefühlt haben. Es waren 228% mehr Leute, die ihren Glauben mit Menschen geteilt haben, die Jesus nicht kennen. Es waren 231% mehr Leute, die dabei waren, anderen in Sachen Jüngerschaft zu helfen. 60% weniger Leute hatten den Eindruck, dass ihr Glaube stagniert, wenn ich konsequent Bibel lese. Und nicht, dass du mir an dieser Stelle mich falsch verstehst. Es geht nicht um ein mechanisches, dann habe ich halt fünf Minuten gelesen und so. Und dann. Es geht darum, dass das ein Bibellesen wird, wo mein Herz dabei ist, wo der Geist Gottes mich verändern kann, zu mir reden kann, mir Dinge deutlich machen kann, dass ich Gott besser verstehe und dass ich mein Leben nach dem ausrichte. Lass dich erfüllen und pack die Baustellen an fröhlichen Herzens, weil dir vergeben ist, aber voller Ernst und Nachdruck und das zur Ehre Gottes. Mein letzter Gedanke, Gaben zu Nutzen aller, das ist das, worauf der Heilige Geist drauf aus ist. Er hat uns unterschiedliche Gaben gegeben. Und das Schöne daran ist, dass nicht nur wenige oder ein paar begabt sind, sondern dass jeder Christ eine Gabe bekommen hat. Ich werde die Fülle des Heiligen Geistes nicht erleben, wenn ich nicht bereit bin, der Gemeinde zu dienen. Und ich will dich fragen, wo setzt du diese Gabe ein? Und ich will den Rückschluss ziehen, wenn du das nicht tust, wird deine Beziehung zu Gott mit seinem Heiligen Geist defizitär bleiben. Du wirst das Potenzial, was Gott in dich hineinlegt, wirst du nicht heben. Es wird auch nichts werden für oder nur sehr begrenzt werden für Gemeinde und für andere. Wo setzt du diese Gabe ein? Und dies soll dabei passieren. Das ist die Perspektive dabei. Andere ehren Gott durch den Dienst, den der Heilige Geist durch mich tut. So in der Art, danke, dass du auch so jemanden wie Marco gebrauchen kannst hier zum Wohl der Gemeinde. Gott, du bist so wunderbar, auch diesen Kerl. Der Geist Gottes will dich gebrauchen zum Guten für andere. Wer bist du, Heiliger Geist? Hoffentlich ist das an der einen oder anderen Stelle ein bisschen deutlicher geworden. Und ich hoffe so sehr, dass dich diese Gedanken weiter beschäftigen. Lass dich vom Geist Gottes erfüllen. Das ist die Aufforderung. Das ist die Frage, die ich für dich heute Morgen habe, wo du hoffentlich mit auch in deine Kleingruppe gehst, aber vielleicht auch sonst überlegst und dass du vielleicht diese Gedanken auch Gott fragst. Gott, wo möchtest du durch deinen Geist mehr Platz in meinem Leben haben? Soweit.